Bibeltext aus Lukas 2, ab Vers 41. Als Jesus 12 Jahre alt geworden war, zogen sie hinauf, wie es dem Festbrauch entsprach. Nachdem die Festtage zu Ende waren, machten sie sich auf den Heimweg. Der junge Jesus aber blieb in Jerusalem, ohne dass seine Eltern es merkten. Sie meinten, er sei irgendwo in der Pilgergruppe und reisten eine Tagesreise weit. Dann suchten sie ihn bei den Verwandten und Bekannten. Als sie ihn dort nicht fanden, kehrten sie nach Jerusalem zurück und suchten ihn dort. Nach 3 Tagen fanden sie ihn im Tempel. Er saß mitten unter den Lehrern, hörte ihnen zu und stellte Fragen. Alle, die ihn hörten, waren erstaunt über sein Verständnis und über seine Antworten. Als seine Eltern ihn sahen, waren sie sehr betroffen und seine Mutter sagte zu ihm: Kind, wie konntest du uns das antun? Dein Vater und ich haben dich voll Angst gesucht. Da sagte er zu ihnen: Warum habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meinem Vater gehört? Doch sie verstanden nicht, was er damit sagen wollte. Dann kehrte er mit ihnen nach Nazareth zurück und war ihnen gehorsam. Seine Mutter bewahrte alles, was geschehen war, in ihrem Herzen. Ich bitte zum Gebet aufzustehen, wer kann. Danke, du großer Gott, für dein Evangelium. Danke für diesen Kindheitsbericht, den wir nachlesen dürfen, Herr, für deine guten Worte für uns auch heute. Deine Worte, Herr, die sollen uns füllen. Segne du uns beim Hören und beim Reden. Amen. Der älteste Sohn ist weg. Die Eltern sind auf der Heimreise und oh Schreck, Jesus ist nicht mehr da. Wir haben unser Kind verloren. Wie konnte das denn passieren? Hey, was sind das denn für Eltern? Mann, Maria wusste doch, dass es auch noch nicht nur irgendein Kind war, sondern ein ganz besonderes Kind, nämlich der Messias, der vorhergesagte Retter der Welt. Wir kommen von Weihnachten her und es steht in demselben Kapitel, dass Maria das gehört hat von den Hirten vom Feld, von den Weisen aus dem Morgenland, von den Propheten im Tempel. Und wie konnte das jetzt passieren? Jesus ist nicht mehr da. Er ist verschwunden. Es gab zu der Zeit 3 große Opferfeste. Das Wochenfest oder Pfingsten, wo man an den Empfang der Gesetze dachte. Dann gab es das Laubhüttenfest. Da erinnerten sich die Israeliten an die 40 Jahre Wüstenwanderung. Und das Wichtigste war Passa, wo die Befreiung aus der ägyptischen Sklaverei gefeiert wurde. Und bei diesem Fest kamen die meisten Juden nach Jerusalem. Diese Stadt hatte ungefähr 50.000 Einwohner, grobe Richtung Rastatt. Aber aus Geschichtsschreibung wissen wir, dass ein Vielfaches an Besuchern dazu kam. Manche Historiker sind der Meinung, dass bis zu 1 Million Gäste kamen. Also ein 20-faches dessen, was dort lebte. Könnt ihr euch vorstellen, was da los war? Wenn Hunderttausende nach einem langen Fußmarsch aus der Provinz dort eingetroffen sind? Und als 12-jähriges Kind kommt dieser Jesus dorthin aus Nazareth. Das war so ein ganz kleines Dörfchen, vielleicht 500 Einwohner. Das war also kein Point of Interest, wo man gewesen hätte sein müssen. Dieser Flecken der Erde war so gut wie gar nicht bekannt. Ein späterer Jünger Jesu fragte sogar: Hey, was soll aus Nazareth denn schon Gutes kommen? Im Gegensatz dazu Jerusalem. Der Trubel mit den vielen 100.000 Menschen, das ist etwas ganz anderes für diesen 12-Jährigen. Ja, es war ein Highlight im Leben der Familie, diese Wanderung. Wir wissen sogar, dass an einem Passafest einmal 250.000 Lämmer und Schafe geschlachtet worden sind für dieses Fest. Könnt ihr euch vorstellen, was da los war? Und plötzlich verschwindet Jesus in diesem Trubel auf dem Heimweg der Eltern. Dieses Bild gilt nicht nur damals, sondern das kenne ich auch und vielleicht du genauso. Auf einmal ist Jesus verschwunden im Trubel der Welt. Da hat man seine Arbeit zu erledigen. Da ist die Familie im Stress, weil jemand krank ist. Da muss man noch schnell was einkaufen, weil etwas fehlt. Da hat man sein Hobby, das braucht Zeit, das braucht Kraft, das braucht Geld. Und da kommt Jesus schon schnell mal an den Rand. Da verliert man ihn aus dem Auge. Kennst du das auch? Im Trubel der Welt geht Jesus ganz häufig verloren. Das sage nicht nur ich, sondern die Bibel. Lukas 8, bei diesem vierfachen Ackerfeld heißt es, das Wort wird erstickt von den Sorgen und dem Reichtum und dem Trubel der Welt. Da überlappt so vieles bei so vielen Dingen. Und wenn ich eben diese Maria in so eine anklagende Ecke gestellt habe, wie konnte das denn passieren? Dann merke ich, das kann mir auch passieren. Der Heiland geht plötzlich verloren. Maria, du wusstest doch, dass der wichtig ist, oder? Ja, aber wie geht's mir? Morgens den Losungstext, eine kurze Stelle aus der Bibel gelesen und dann? Ich denke, das kennen wir alle. Es gibt übrigens drei Arten von Verlieren. Ja, das eine ist etwas, man verliert etwas und sucht es, man braucht es unbedingt wieder. Beispiel, du kommst nach Hause, der Haustürschlüssel ist weg. Ich gehe davon aus, ihr würdet schnell suchen gehen. Oder aber man verliert etwas und denkt sich, naja, vielleicht finde ich das ja irgendwann mal wieder. So nach dem Motto, ah, ich hatte doch damals mal so ein tolles Spielzeug, als ich Kind war. Aber deswegen jetzt den übervollen Dachboden durchräumen, das lohnt sich nicht. Also das bleibt halt verschwunden. Und dann gibt es Sachen, die merkt man gar nicht, dass man sie verloren hat. Beispiel, du besserst dein Taschengeld auf mit Babysitting. Ja, aber auf einmal meldet sich die Familie nicht mehr, weil sie jemand gefunden hat, der das günstiger macht. Ausgemacht war, die Familie meldet sich bei dir, aber du denkst, naja, sie melden sich nicht, wahrscheinlich brauchen sie meinen Dienst nicht mehr. Dann hast du eine Aufgabe verloren, ohne es zu merken. So ist das mit dem Verlieren nicht nur mit Gegenständen, sondern auch im Glauben. Es gibt Zeiten, da verliert man Jesus aus den Augen. Aber Gott sei Dank merken wir das und suchen nach ihm, wie wir vorher im Bibeltext gelesen haben. Da machen wir uns auf und suchen. Dann spielt alles andere keine Rolle mehr. Da zu Hause, in der Zimmermannswerkstatt, die Aufträge. Das Brot im Schrank wird schlecht. Es ist vollkommen egal, es zählt jetzt nur noch Jesus. Manchmal braucht es einen Weckruf. Und der fällt häufig sehr aufrüttelnd aus. Meist durch negative Sachen. Zum Nachdenken. Pfarrer Busch berichtet, dass er in seiner Kindheit bis zum 17. Lebensjahr in einer Pfarrersfamilie sehr behütet aufgewachsen ist. Dann kommt er zum Militär und statt Abenteuer erlebt er, wie ein Kamerad direkt neben ihm erschossen wird. Er findet nicht das, was er gesucht hat, nicht das tolle Abenteuer. Er merkt, er hat etwas verloren. Und deswegen macht er sich auf die Suche nach dem Heiland und er findet ihn wieder. Epheser 5, die Verse 8 bis 17. Früher habt auch ihr in Dunkelheit gelebt. Aber heute ist das anders, weil ihr mit dem Herrn verbunden seid, seid ihr im Licht. Darum lebt nun auch wie Menschen, die zum Licht gehören. Ein solches Leben führt zu aufrichtiger Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit. Prüft in allem, was ihr tut, ob es Gott gefällt. Lasst euch auf keine finsteren Machenschaften ein, die keine gute Frucht hervorbringen. Im Gegenteil, helft sie aufzudecken. Denn was manche im Verborgenen treiben, ist so abscheulich, dass man nicht einmal davon reden soll. Doch wenn durch euch das Licht Gottes auf diese Dinge fällt, werden sie erst richtig sichtbar. Was Gott ans Licht bringt, wird hell. Deshalb heißt es auch, erwache aus deinem Schlaf, erhebe dich von den Toten und Christus wird dein Licht sein. Achte also genau darauf, wie ihr lebt. Nicht wie Unwissende, sondern wie weise Menschen. Nutzt die Zeit so gut ihr könnt, denn wir leben in schlimmen Zeiten. Seid nicht verbohrt, sondern begreift, was der Herr von euch will. wach auf, der du schläfst. Ich möchte dir in dieser Situation, wenn du in der gleichen Situation bist, zurufen, wach auf, damit Jesus dich neu erleuchten kann, wieder oder zum ersten Mal. Das war der erste Punkt, das Verlorengehen. Der zweite, die Meinung über Jesus. Ich weiß nicht, ob euch das im Bibeltext aufgefallen ist. Maria und Josef meinten, sie dachten also, dass Jesus da mit ihnen unterwegs ist. Aber das ließ sich nicht so verifizieren. Tatsächlich war er in Jerusalem geblieben. Aber sie meinten, etwas über Jesus zu wissen. Und das führt zur Katastrophe. Meinungen haben im Glauben nichts zu suchen. Im Glauben geht es um Wissen. In den Banalitäten dieser Welt, da kann man was meinen. Ob Barcelona oder Real Madrid oder Bayern München die beste Fußballmannschaft ist. Gut, an euren Reaktionen merke ich, das ist euch vollkommen egal. Da kann man eine Meinung haben. Es ist auch vollkommen egal, ob du meinst, dass Mercedes die besseren Geländewagen baut als BMW, Audi oder VW oder so etwas. Das ist eine Meinung. Ja gut, sie hat Auswirkungen, wofür du dein Geld ausgibst. Aber letztendlich ist es total egal, womit du von A nach B fährst. Diese Eltern meinten, es wäre mit anderen unterwegs. Dort, da hinten bei den anderen. Da ist er wahrscheinlich. Irgendwie ist er da. Und dann halte ich mich da mal in der Nähe auf. So ungefähr, vielleicht auch heute Morgen. Ich gehe in diese Gemeinde, weil ich in der Nähe sein will bei anderen. Aber Jesus sehe ich nicht selber. Die Richtung scheint ganz gut zu sein. Bist du vielleicht in dieser Situation? Meinst du, Jesus ist hier? Klar, sonst wärst du heute Morgen wahrscheinlich nicht da. Aber bist du auch so nahe bei Jesus, dass du ihn an die Hand nehmen kannst? Dass du ihm in die Augen blicken kannst? Dann ist es ja keine Meinung mehr, sondern dann ist es Wissen. Dies hatten die Eltern aber nicht. Und als sie ihren Irrtum bemerkten, da änderten sie das. Nämlich, sie kehrten um von ihrer falschen Meinung und änderten die Richtung zu 180 Grad. Ja, es gibt auch so Sachen im Leben, tatsächlich, da muss man es wissen, statt zu meinen. Stell dir vor, du gehst zum Arzt und der sagt mit einem Blick auf dein schiefes Bein, also ich meine, das Bein ist nicht gebrochen. Das ist etwas ganz anderes, als wenn er dir ein Röntgenbild vorhält und sagt, siehst du da diesen Bruch? Daher kommen die Schmerzen. Wir müssen schnell etwas tun. Siehst du das? Da ist es zu sehen. Worauf würdest du mehr bauen? Oder sie bauen ein Haus. Und der Architekt sagt so mit einem Blick, also ich meine, das Fundament müsste halten. Wie würden sie reagieren? Josef und Agneta, seid ihr verheiratet? Ja. Seit über 60 Jahren und ihr dürft heute die Feier machen von eurer 60. Diamantenhochzeit. Oder die Rosa Brauer, die ist am 31. Januar stolze 90 Jahre alt geworden. Das weiß sie aus ihrer Geburtsurkunde. Das weiß sie aus ihrem Ausweis. Da steht das drin. Wir danken euch drei auch für euren treuen Dienst in der Gemeinde hier. So ist das Wissen im Leben bei wichtigen Dingen echt entscheidend. Genauso ist es auch im Glaubensleben erforderlich. Wenn ich nur eine Meinung habe, statt etwas gesichert zu haben, führt das zu Katastrophe. Denn das Leben ist auf jeden Fall zu 100% endlich. Es wird zu Ende sein. Wenn da eine Meinung kommt und nicht mehr das fundierte Wissen der Bibel, der Heiligen Schrift, dann führt das zur Katastrophe. Und es führt eben nicht zu diesem Gott in die Ewigkeit. Wenn man da reinschaut, das Volk Israel meinte, dass es vielleicht gut wäre, neben diesem Gott Yahweh noch andere Götter zu haben. Der Yahweh hat sie aus Ägypten rausgeführt, mit Zeichen und Wundern. Aber jetzt in dem neuen Land wendeten sich auch den anderen Götzen zu, die dort waren, in der Kultur, dem Baal, der Astarte. Die prägten diese Kultur. Ja, Yahweh war ja gut für die Befreiung und für den Kampf. Alles klar. Aber ob dieser Gott auch Ahnung hat von Ackerbau und Viehzucht? Wir sind doch jetzt schließlich Landbesitzer. Wir sind doch jetzt ein angesehenes Volk. Vielleicht klappt das anders besser. Das war eine schreckliche Irrmeinung. Und sogar viele, viele Babys wurden dem Baal geopfert. Das kostete diesen das Leben. Und ich merke, dass eine Meinung über Gut und Böse heute noch genauso die gleiche Auswirkung hat wie damals, wenn man den Gott der Bibel ausklammert. Israel meinte, sie bräuchten einen König, genauso wie die anderen Völker um sie herum, den sie verehren können. Aber statt diese direkte Verbindung zu Gott, diesen Menschen, dem sie folgen können, das führte zu Katastrophe, zu Kriegen, zu Leid in den Familien. Das Ergebnis war Zerfall und letztendlich Kriegsgefangenschaft für das Volk. Apostelgeschichte 2, wenn ihr da hineinschaut in die Bibel, dort meinten diejenigen, die sich nicht dem ewigen Gott zuwendeten, die anderen seien betrunken. Aber gerade die waren es nicht, sondern die hatten den Heiligen Geist empfangen und sagten es anderen fröhlich weiter, dass die es auch verstehen konnten, dass Gott sie liebt, dass Gott da ist und sie auch diesen Schritt tun durften. Als Paulus im Areopag in Athen eine Rede hielt, kamen die Philosophen, die Stoiker, die Epikureer und sagten, aber du, schönes Gerede, aber wir haben eine ganz andere Meinung. Und selbst Jesus fragte seine Jünger, was meint denn ihr, wer ich bin? Ein großer Prophet, konkreter Elia. Und dann hat der Petrus endlich mal eine Sternstunde. Und er spricht dann nicht von Meinung, sondern spricht er von Wissen. Er sagt, du bist der lebendige Sohn Gottes. Also der versprochene und vorhergesagte Messias. Das muss man wissen über Jesus Christus. Ja, es gibt heute so viele Meinungen über Jesus. Da meinen die Muslime, dass Jesus ein gescheiterter Prophet sei. Da meinen irgendwelche grünen Politiker, dass man ohne Gottes gute Schöpfungsordnung die Schöpfung bewahren könnte. Er war vielleicht ein weiser Philosoph. Oder manche anderen Meinungen sind auch sehr erschreckend. Ja, diese Idee, Jesus als pazifistischer Gutmensch. Es ist schrecklich, wofür Jesus, unser Herr und Heiland, über Leben und Tod, dieser Gott alles herhalten muss heute. Meine Meinung bringt alles nichts, wenn ich nicht weiß, er, Jesus, ist der lebendige Gott und auch Herr über Leben und Tod. Das muss man wissen. Deswegen sagte Petrus auch in dieser Pfingstpredigt, Apostelgeschichte 2, Vers 36, so wisse nun das ganze Haus Israel, gewiss, sagt das extra zweimal, dass Gott diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und Christus gemacht hat. Und spätestens, wenn wir diesem lebendigen Gott gegenüberstehen, da hat keine Meinung mehr etwas zu suchen. Ich wusste ja nicht, ich meinte, du seist so, wie ich mir das vorgestellt habe. Ja, jetzt sehe ich, du bist ja tatsächlich der heilige Gott. Aber dann ist es zu spät. Glaube hat nichts mit Meinung zu tun, sondern mit Wissen. Das gilt nicht erst nach dem Tod, sondern jetzt im Leben, wo die Entscheidung getroffen werden muss. Ich darf wissen, dass Jesus mich als treuer Heiland, dass er mir zur Seite steht, wenn ich mühselig und beladen bin. Das darf ich wissen. Wenn ich das nicht weiß, dann werde ich schnell mit meiner eigenen Kraft am Ende sein und das nicht erleben, dass Jesus mich gerne beschenken möchte. Er möchte mich tragen. Er möchte bei mir sein. Und dieses Wissen darf ich im Leben und im Sterben haben. Johannes 11, Vers 25 und 26. Darauf erwiderte Jesus, ich bin die Auferstehung und ich bin das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, selbst wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, sagt Jesus, wird niemals sterben. Glaubst du das? Und das erlebten Maria und Martha sofort, als ihr Bruder Lazarus wieder lebendig wurde. Ich hoffe, dass das alle hier wissen, dass sie diesem Jesus angehören. Ein drittes, das Finden von Jesus. Es gab damals kein Schild am Wegrand in Jerusalem. Nazareth, diese Richtung, 147 Kilometer. Dafür war Nazareth viel zu klein. Wahrscheinlich gab es, wenn überhaupt, nur ein Schild Rom 1000. So wie heute ab und zu diese Steine stehen, Berlin 700, 800 Kilometer. Wenn dann das, aber Nazareth war nicht ausgeschildert. Auch die Meldung, dieser Autobahn noch 49 Kilometer folgen aus dem Navigationsgerät, war nicht vorhanden. Ja, auch konnten die Eltern nicht mal eben ihr Smartphone zücken, den Junior anrufen und sagen, hey, wo bist denn du gerade? Das gab es nicht. Maria und Josef finden ihren Sohn. Sie finden ihn, nachdem sie ihn gesucht haben. Und das ist übrigens die Voraussetzung, Jesus zu finden. Das ist die Voraussetzung, das Suchen. Wenn du Jesus nicht mehr spürst, nicht mehr ganz nah bei ihm bin, dann rufe ich dir zu, suche ihn. Suche ihn intensiv. Luther übersetzt dies intensiv, dass Maria gesagt hat, wir suchten dich mit Schmerzen. So wie die Hirten auf dem Feld in der Weihnachtsgeschichte, die alles zurückgelassen haben. Und jetzt Maria und Josef finden Jesus. Manche Dinge sind so wichtig, die muss man doppelt hören. Deswegen kommt diese Geschichte gleich nach der Weihnachtsbotschaft. Ja, in der Bibel steht ganz häufig für uns, richtet euren Sinn darauf, den Herrn zu suchen. Vielleicht hast du dir dieses Jahr etwas vorgenommen, mehr Rad zu fahren, etwas netter zu den Kindern zu sein, mehr Zeit für die Familie zu haben, dem Ehemann was Leckereres zu kochen. Ich weiß es nicht, was. Aber verliere eins niemals aus dem Blick, Jesus. Verliere ihn niemals aus den Augen. Und wenn doch, dann geh los und suche ihn. Übrigens, was mir aufgefallen ist, Jesus hat sich dort nicht versteckt. Im Tempel, so hinter dem Vorhang, ganz nah am Allerheiligsten. Nein, er saß da. Er wollte sich finden lassen. Was ist noch wichtig? Wir müssen Jesus am richtigen Ort suchen. Es gibt nur einen einzigen Ort, wo sich Jesus finden lässt. Das lernen wir hier von der biblischen Geschichte. Maria und Josef suchen 3 Tage lang. 3 Tage lang suchen sie ihn. Sie suchen vermutlich bei Freunden. Sie suchen in der Herberge, wo sie waren. Vielleicht suchen sie in der Nähe vom Königspalast, weil da ist es ja schön. Vielleicht suchen sie ihn bei den Zimmermannswerkstätten, da direkt vor der Stadt, weil vielleicht will er ja da noch was Tolles dazulernen. Aber an einer Stelle suchen sie ziemlich spät. Im Tempel. Der lebendige Gott ist natürlich im Tempel gewesen. Jesus stellte klar, habt ihr denn nicht gewusst, dass ich im Haus meines Vaters sein muss? Kurzer Einschub. Bei der Kreuzigung von Jesus zerriss der Vorhang zum Allerheiligsten im Tempel von oben nach unten. Seit dem Tag findet man Gott nicht mehr im Tempel. Da finden wir Gott nur noch unter dem Kreuz. Darum müssen wir heute nicht mehr nach Jerusalem pilgern, sondern wir finden Gott in seinem Wort in der Bibel. Nur dort finden wir Jesus. Für alle, die auf der Suche sind, sich neu aufmachen wollen, ihr findet Jesus nur im Wort Gottes, in der Bibel. Und das Heil, die Rettung, nur unter dem Kreuz Jesu, wo er für unsere Sünden gestorben ist, nur dort. Und das trägt durch bis in die Ewigkeit. Ich war mit meinem kleinen 5-jährigen Sohn in einem Baumarkt. Und da gibt es so viele interessante Sachen für Jungs. Und das war so interessant, auch für mich, dass ich ihn aus den Augen verloren habe. Das habe ich anschließend 20 bis 30 Minuten, mir kam es länger vor, echt bereut. Und deswegen kann ich Josef und Maria so gut verstehen. Ich bin durch diesen Laden gelaufen und habe ihn überall gesucht. Er saß nicht auf dem Rasenmähertraktor. Er hat nicht die Akkuschrauber an den Regalen ausprobiert. Die Farbe war in den Töpfen. Die Blumen waren nicht für die Mama gepflückt. So weit, so gut. Aber wo war er? Ich habe eine Information nachgefragt. Vielleicht hat er sich irgendwo gemeldet. So ein kleiner Junge, der da rumläuft, muss doch irgendwo auffallen. Nix. Ich habe weitergesucht. Gesucht und gesucht und ich habe gedacht, wo steckt der Kleine? Dann bin ich rausgegangen aus dem Laden. Und da sitzt mein kleiner 5-jähriger Sohn auf dem Stuhl direkt beim Ausgang, guckt mich an und sagt zu mir: Papa, irgendwann musstest du ja rauskommen. Diese Logik des kleinen Jungen begeistert mich bis heute. Ja, logisch, irgendwann komme ich da ja raus. Ich habe ihn in den Arm genommen, ihn geherzt und mich riesig gefreut, dass ich ihn wieder hatte. So ähnlich muss es doch auch Josef und Maria gegangen sein, oder? Denkt ihr jetzt? Wir lesen in der Bibel, doch sie begriffen nicht, was er damit meinte. Also ich bin ein bisschen erstaunt. Wie du vielleicht auch. Sie finden Jesus und begreifen da noch nichts. Und jetzt kommt es. Der Lukas schreibt das sogar in seinen Bericht hinein. Wir können es heute noch nachlesen. Was für eine Schande für die Eltern, oder? Wir stellen fest, dieser Jesus läuft nicht einfach neben seinen Eltern einfach so her. So ganz automatisch. Er lässt seine Eltern 3 Tage lang suchen, obwohl er als heiliger Gott doch wissen musste, was die Mama empfindet, die ihn mit Schmerzen sucht, oder? Und dann wird sie hier in der Bibel sogar noch blamiert. Dort steht zwar, dass Maria immer wieder darüber nachdachte, aber das hebt es doch nicht wieder auf, oder? Darüber habe ich nachgedacht bei der Vorbereitung dieser Predigt. Und damit bin ich schon fast zu Ende. Ja, dieser Jesus war eigentlich ganz einfach zu finden. Gott lässt sich eigentlich ganz einfach finden, wenn wir ihn an der richtigen Stelle suchen. Nimm dazu sein Wort, die Bibel zur Hand und forsche nach seinem Willen für dich. B. Er ist nicht sauer. Er ist nicht sauer, wenn ich ihn mal aus dem Blick verliere. Was nicht mit Absicht geschieht, sondern er wartet ganz geduldig auf mich und erklärt mir dann sein Handeln. Und er verzeiht mir und er möchte meinen Blick wieder auf das Wesentliche richten. Und C. Das darf ich erleben, selbst dann, wenn ich nicht gleich alles begreife. Es ist also keine Blamage, wenn ich beim Finden von Jesus nicht gleich alles weiß. Das beruhigt mich, so ist Gott. Und darum hat er diese Geschichte vermutlich gerade für mich aufschreiben lassen. Weil er mich kennt und weiß, dass ich am liebsten eigentlich gleich für alles eine passende Antwort haben möchte. Aber wenn die Eltern von Jesus das nicht mal brauchten, bin ich nicht so anmaßend und fordere das für mich. Wir dürfen Jesus finden, ich und du. Wir dürfen zu Jesus kommen, so wie wir sind. Eins ist klar, wir bleiben da nicht so. Wir haben aber den ersten Schritt gemacht. Halleluja. Dass Jesus selber unwahrscheinlich klug war, das finden wir in der Bibel, das haben wir gelesen. Da berichtet der Schreiber des Evangeliums, er war im Gespräch mit erstaunten Gelehrten. Er saß also nicht alleine vor dem Allerheiligsten und versuchte da als 12-Jähriger irgendwie reinzukommen, ja, sich da hineinzuschleichen, sondern er war in Gemeinschaft, er war im Austausch mit den Gelehrten des Wortes Gottes. Daran erkennen wir auch heute noch die Nachfolger von Jesus. Sie befinden sich in Gemeinschaft, im Austausch über Gottes Wort. Kinder Gottes sind keine Einzelkämpfer, die versuchen, irgendwie in das Allerheiligste einzudringen, vielleicht sogar noch mit Gewalt. Das tat nicht mal der Sohn Gottes. Er war im Gespräch mit den Gelehrten des Wortes Gottes, mit Fragen im Wort Gottes vertieft. Nur und nur dort finden wir Jesus. Von Zinzendorf stammt nicht umsonst das geflügelte Wort: Ohne Gemeinschaft statuiere ich kein Christentum. Und ich denke, Karl Grabenstädter hatte recht, als es hier von der Kanzel zitierte. Ja, wenn Jesus diese Gemeinschaft suchte und brauchte, mit seinem Vater und auch untereinander, wie viel mehr dann auch wir? Was nehmen wir jetzt mit aus diesem Gottesdienst? Ich darf glücklich sein, wenn ich Jesus gefunden habe. Er will sich finden lassen. Diese Zusage gilt, das ist eine Freude. Gerade dann, wenn ich in einer schwierigen Situation bin, wenn das Leben anders läuft, als ich mir das vorstelle. Gott hat vielleicht genau den richtigen Plan für dich. Und nicht mein Gefühl zählt, sondern und meine Meinung, sondern Gottes Wort, wo ich meinen Glauben aus der absoluten Gewissheit leben darf. Und dann, das haben wir in dem Text gelesen, geht Jesus wieder mit in den Alltag. Jesus bleibt nicht im Tempel zurück, obwohl er vorher gesagt hat, weißt du nicht, wo ich sein muss? Er geht mit in den Alltag zurück. Und auch nach diesem Gottesdienst bleibt Gott nicht da auf dem leeren Stuhl hier im Gemeindehaus in Rastatt sitzen, sondern er geht mit dir mit. Nimm ihn mit in deinem Herzen. Denke darüber nach wie Maria. Und wenn du irgendwann mal irgendwas verloren hast, dann denke daran, wie glücklich es ist, Jesus zu finden. Dann erinnere dich daran, wie gut es ist, zu suchen und ihn zu finden. Und dann sag es fröhlich weiter. Jeremia 29, Vers 13. Sucht ihr mich, so findet ihr mich. Wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht und nach mir fragt, lasse ich mich von euch finden. Amen.